attention.
Nova Stofsten San. En Etzele Strogon, en Tupfel Tijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Wir wurden ja vor kurzem, mein lieber Einkaufmann, dafür gerügt, also ich wurde gerügt, du natürlich nicht. Dass wir Hulk Hogan zu sehr gelobt haben und dass wir nicht stattdessen irgendwie über Serien und Filme gesprochen hätten. Und da fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen, ich hoffe, du hast es gelesen, aber es gab in der Süddeutschen Zeitung vor 3 oder 4 Tagen ein...
Buch 2.
Du hast es gelesen.
Ja klar, habe ich das gelesen.
Ja. Magst du elaborieren, worüber ich spreche?
Es ging um einen Bericht, eine Begleitung für, wie heißt er jetzt nochmal mit Vornamen, Koda
Kida.
Ramadan?
Ich glaube Kida. Ich glaube Kida,
oder?
Oder Kida. Ja.
Kida, dann hat er aber noch einen Namen.
Er hat noch einen
oder?
Mittelnamen.
Ja. Ramadan. Herrn Ramadan jedenfalls, wie er auch sich selbst manchmal gern bezeichnet. Der ja zu dem Zeitpunkt noch Freigänger im Knast war und gleichzeitig aber an einem Film gearbeitet hat, der, boah, jetzt ist mir der Name natürlich entfallen, alles andere hätte mich jetzt persönlich auch über Parallel. Der Parallel heißt, ist das korrekt?
Ja, ist korrekt, absolut. Ich hätte es natürlich nicht mehr auf die Reihe gebracht, aber zum Glück habe ich es nicht als mein wandelndes Lexikon.
Genau, das ist mein persönlicher zweiter Name, wandelndes Lexikon, also in einem Wort, bitte. Obwohl ich ja zuletzt mit gefühllos als zweites Wort bezeichnet wurde, aber auch damit komme ich völlig klar. Also da ist auch das ist völlig in Ordnung. Aber es geht ja hier nicht um mich. Wir wollten jetzt hier keine Dokumentation drehen, in der ich ständig nur
Ich
von
sage.
mir spreche, obwohl mir das natürlich auch sehr gut gefallen würde. Ich weiß nicht, warum mein einer Kopfhörer ständig so Snare-Drum-mäßige Geräusche macht. Ich hoffe, das kommt bei den Hörerinnen und draußen auch an, denn das ist ein sehr schöner kleiner Nebeneffekt. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Der wurde also begleitet. Ich glaube, es wurde auch beschrieben, wie lange der Zeitraum war.
Halbes
Ich
Jahr,
denke,
ein halbes Jahr.
Denke, genau, es war ein sehr langer Zeitraum, wo er eben vom Gefängnis abgeholt wurde, zum Drehort gefahren wurde und so weiter. Und man hat sich dann mit ihm unterhalten. Und er hat da teilweise eben auch im wahren Leben zumindest hinten raus so erzählt, als hätte er da seine schauspielerischen Fähigkeiten an den Journalistinnen und draußen ausgelassen. Vielleicht war es auch einfach nur so aus einer Laune heraus. Ich glaube, das wird bis zum Ende nicht ganz klar, dass er ADHS hat schon und dass er damit dann eben auch zu kämpfen hat. Aber dass er im Grunde ein cooler Typ ist, finde ich, und dass eben tatsächlich er sinnbildlich für viele steht, auch wenn er natürlich als Schauspieler eine herausragende Position einnimmt, die eben festgelegt werden auf eine Rolle. Und damit nicht nur Schauspieler, sondern eben, sagen wir mal, Migranten als solche, die einfach diese eine Rolle haben. Und sobald jetzt ein Mensch mit migrantischem Hintergrund eine Führungsposition einnehmen würde, würde man das irgendwie für unglaubwürdig halten oder würde man sagen, hä? Und so ist das ja bei ihm dann als Schauspieler auch. Er spielt halt einfach diesen migrantischen Gangster, ist darauf mehr oder weniger festgelegt. Und ich würde schon sagen, dass er darunter so ein klein wenig leidet oder damit zu tun hat. Und
Also wir
das
beide haben ihn natürlich
ist so
gefeiert.
eine Geschichte.
Ja, wir haben ihn gefeiert in 4 Blocks oder 4 Blocks
Klar.
als Tony Hamadi.
Jalla. Klar.
Wie hieß
Ich habe
nochmal
mir
sein
das ich
Bruder?
habe mir das nicht so ich habe mir das nicht so aneignen können, weil ich das dann immer wieder vergesse, Bruder. Aber ich fand das natürlich überragend. Wenn du jetzt mit Namen kommen willst.
Ja, wie hieß der Bruder nochmal?
Ja,
Tony.
ja.
Ja, ich weiß schon. Wir haben ja gesagt, ich bin Tony, weil ich der Brain bin und du bist die Faust. So hatten wir das, glaube ich, aufgeteilt. Aber wir haben es ja, also das ist schon länger her, dass diese Serie gelaufen ist, dass wir sie gesehen haben. Aber ich hatte damals ja wirklich, ich stand unter dem Eindruck, dass da Filmregisseure 26 Kameras in irgendeinem Viertel in Berlin installiert haben und dass das richtige Leben dort ist. Also dass das eine Dokumentation ist, so grandios war das gespielt. Aber ja, es ist schwierig, weil ich habe dann Kida, Mittelname vergessen, Ramadan gesehen in einem, als die Nina noch ein bisschen kleiner war und wir Kika, eine Kinderserie gesehen haben. Und ich weiß nicht mehr, was es war. Und plötzlich taucht er auf und der erste Impuls ist natürlich, der muss derjenige gewesen sein, der den Hund vergiftet hat. Er muss es sein, ja. Und dann stellt sich natürlich heraus, dass es nicht war, aber da bin ich guilty as charged, weil er eben als Tony Hamadi diese Rolle gehabt hat. Und das ist natürlich dumm von mir, aber mein erster Instinkt war dann sofort, du musst es gewesen sein. Du hast dieses arme Tier vergiftet. Aber großartig, und übrigens, weil Markus sagt Freigänger, was heißt großartig? Nicht großartig von mir, aber ein großartiger Schauspieler. Der Grund, warum Kida, Mittelname vergessen, Ramadan im Gefängnis einsaß, ist, weil er jahrelang ohne Führerschein gefahren ist und offenbar schlechtere Anwälte als Marco Reus gehabt hat, der wohl. Anchorman.
Möglicherweise allerdings auch, weil er es vielleicht noch länger
Ja.
gemacht hat, obwohl er noch häufiger kontrolliert wurde. Obwohl er dann ja auch erzählt, dass die
Mit
meisten
Selfie.
Polizisten dann einfach nur Selfies wollten und gar nicht mehr den Führerschein kontrollieren wollten. Das wäre vielleicht noch schlimmer gewesen. Interessant dabei dann auch, dass er sich irgendwie nicht getraut hat, einen Führerschein zu machen, weil er wegen seiner Berühmtheit da so ein bisschen sich nicht vorstellen konnte, wie er da in Ruhe den Theorieunterricht, Klammer auf, genießen, Anführungszeichen aus, sollte. Interessant übrigens auch so das Timing dieser ganzen Geschichte, weil ich erst kürzlich in der ARD eine vierteilige Doku, es war eine Mediathek über Hip-Hop in Deutschland, mir angeschaut habe. Es fing eben an mit der Heidelberger Crew, ging dann, wenn ich jetzt nicht alles falsch mache, über die Stuttgarter, dann waren, glaube ich, die Frankfurter oder waren dann erst die Berliner, dann Frankfurter dran. Jedenfalls waren sie mit den Berlinern dann tatsächlich auch bei dieser Siedlung, in der vier Blocks gedreht wurde. Und der Typ, der eigentlich ganz cool war, der da so geführt hat, der hat
Der Cousin, es war der Cousin, der dann seiner Frau die Tochter, den Sohn weggenommen hat, oder? Den meinst du in vier Blocks?
Nein, 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 das ist ein Rapper, ein Hip-Hopper, der
Ja.
eben dort auch, der dort tatsächlich gewohnt hat.
Ach,
Im
das war der
richtigen
gleiche.
Leben.
Ich habe die Doku nicht gesehen, aber wenn jemand die Mediathek der ARD nutzt wie kein zweiter, dann bist du das. Ja,
Auswendig
dann
kenne
bist du
ich
das.
die. Hat dann eben auch erzählt, dass eigentlich diese vier Blocks dieses Viertel komplett kaputt gemacht haben, weil seitdem jeder denkt, in diesem Viertel leben nur Verbrecher. Er hat aber auch schön die Geschichte erzählt. Er hat da gewohnt und über ihm war einer, der hat ihn immer verkloppt. Und dann ist er aber älter geworden, größer geworden, war irgendwann dann stärker und hat ihm das dann natürlich irgendwann heimgezahlt. Aber das, ehrlich gesagt, das sind Geschichten, die könnte ich auch erzählen. Aber ohne, dass ich da bei den vier Blocks gewohnt habe. Das sind halt so Geschichten aus der Jugend. Aber das fand ich tatsächlich so als zeitliche Koinzidenz, fand ich das sehr interessant.
Ja, also das ist zu lesen. Das ist mal unser Hinweis, unser Lesetipp, wer es noch findet. Buch 2, das heißt, das war die Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung am vergangenen Wochenende. Wer die Süddeutsche Zeitung digital abonniert hat, kann da noch rein. So, und dann bin ich nach Toronto geflogen. Die Lufthansa hat mir gesagt, nee, Mittwoch fliegst du nicht, du fliegst jetzt Donnerstag. Ich habe mich daraufhin angestellt in die Schlange. Und habe gesagt, ja, mache ich, aber die 600 Euro nehme ich natürlich, weil der Flug ja, also nicht star, also ich bin nicht rechtzeitig angekommen und mehr als 3 Stunden Verspätung. Ich hatte den ganzen Tag verspätet. Dann schreibt mir die Lufthansa zurück, ja, wieso? Der Flug war ja pünktlich. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt wieder der Lufthansa, ja, kann schon sein, aber mich habt ihr rausgeschmissen, ich muss am nächsten Tag fliegen. Diese Überbuchung der Flüge übrigens ist ein Thema für sich. Und es ist Wahnsinn eigentlich, dass das zugelassen ist. Wie kann in Gottes Namen es zugelassen sein, dass Flüge überbucht sind? Ja, also das ist eine absolute Unsitte. Aber okay, ich bin dann am einen Tag später nach Toronto geflogen und habe mir zwei Filme angesehen. Zum einen Napoleon, den hatte ich ohnehin schon im Kino gesehen. Joaquin Phoenix, herausragend, das Ganze historisch sehr spannend. Die Schauspielerin, die Josephine spielt, also The Love Interest, die erste Frau von Napoleon, herausragend hübsch wie Michaela Schifrin im etwas fortgeschrittenen Alter, also wirklich bahnbrechend zum Niederbrechen. Und dann aber
Zum Brechen, herrlich. Zum
zum
Brechen
Nieder,
schön.
zum Brechen schön. Dann aber habe ich, und ich habe mich lange dagegen gewehrt, diesen Film anzuschauen, weil ich nicht verstanden habe, warum Robbie Williams zwingend als Schimpanse dargestellt werden muss in diesem Film. Der Film heißt Better Man und es ist die Geschichte von Robbie Williams, eben wie es zu Hause angefangen hat und wie es dann so weit gekommen ist, dass er in Napworth, ich glaube, es waren 200.000 Menschen dort über mehrere Tage, also mehrmals 200.000 Menschen, wie es so weit gekommen ist. Und ich habe mir dieses Better Man angeschaut und ich schäme mich nicht zu sagen, mein lieber Anchorman, ich habe mich bestens unterhalten gefühlt. Natürlich, die Musik ist erwartbar gut, wer Robbie Williams mag. Gut, wer natürlich eine vierteilige Hip-Hop-Serie in der ARD-Mediathek anschaut, ist vielleicht nicht ganz so auf dem Robbie Williams-Bandwagon. Aber ich habe dann auch verstanden, warum das eigentlich ganz gut war, dass Robbie als einziger eben ein Affengesicht hatte, weil sonst die Vergleiche mit der realen Person wahrscheinlich nicht so gut ausgefallen wäre, weil ja man das Gesicht natürlich kennt. Und jetzt hat man von Beginn an gleich gesagt, okay, wir konzentrieren uns einfach nur auf das Inhaltliche. Und ich möchte hier eine sanfte, aber doch entschiedene Sehempfehlung abgeben für Better Man. Schreibt uns bitte, wenn ihr anderer Meinung seid.
Batman, Batman. Gehen wir das Ganze mal stringent durch. Das Überbuchen ist meines Wissens ja ein Geschäftsmodell, das so betrieben wird, weil im Regelfall immer ein gewisser Prozentsatz an Menschen seinen Flug nicht wahrnimmt. Meistens eben so Businessreisende, die mehrere Flüge gebucht haben und dann eben nur den einen erwischen von den mehreren. Soweit ich weiß, aber ich lasse mir da gerne eine andere Geschichte erzählen und mich gerne eines Besseren belehren. Und natürlich ist eine Fluggesellschaft an Vollauslastung interessiert, weswegen sie lieber sagt, wir zahlen im Zweifel, das lässt sich ja dann alles statistisch berechnen, den Menschen, die eben hinten rausfallen, weil sie dann überbucht sind und nicht mehr reinpassen, denen zahlen wir lieber ein bisschen Geld, als dass wir Vollzahler, die den Flug gebucht haben, schon länger gebucht haben, die den vollen Preis zahlen, die Möglichkeit nehmen, einfach so mehrere Flüge zu buchen und dann halt den einen sausen zu lassen. Meines Wissens. Meine Vielschichtigkeit ist natürlich etwas, wofür ich mich nicht schäme. Ich lehne es ab, mich dafür zu schämen, mehrere auch durchaus für den Außenstehenden konträr wirkende Interessen zu haben. Und dazu gehört natürlich gerade meine musikalische, ich möchte fast sagen, meine musikalische Omnipräsenz in allen Genres, was zumindest das passive Musizieren, das Anhören also von Musik angeht. Und solche Hip-Hop-Dokus oder irgendwelche Rückblicke schaue ich deswegen so gern, weil das einfach meine Jugend ist, ne? Das fing jetzt da an, irgendwann in den 80ern, eben wie gesagt, mit den Heidelbergern, und dann hört man da die Musik und dann sieht man die wieder, wie die jetzt ausschauen und so. Das finde ich schon ganz cool. Und ging dann eben bis mehr oder weniger in die Neuzeit rein, wo ich dann schon auch so meine Lücken habe, muss ich ehrlich sagen, aber deswegen kann man das ja auch mal gucken. Und was ich auch noch sagen wollte, apropos ARD Mediathek, gerade nach diesem Buch 2-Artikel wollte ich eigentlich dann dieses Asbest mal zu Ende gucken. Das habe ich ja tatsächlich über Folge 1 noch nicht weitergeschaut, aber ich glaube, ich muss das doch mal zu Ende gucken. Ob ich jetzt Better Man schauen muss, wenn ich nicht
Nein,
gerade an
nein,
einem
du musst nicht, du
Flugzeug,
musst nicht.
wenn ich nicht gerade an einem Flugzeugsitz gefesselt bin, was ich tatsächlich auch nicht vorhabe, in den nächsten 3 Jahren zu sein, aber man weiß es nicht, dann glaube ich, würde ich für was anderes
Nein,
votieren. Vor
nein,
allem,
du
weil ich
solltest,
so viel
nein,
Abzug bin.
es ist ein idealer Film für einen Langstreckenflug. Machen wir uns da überhaupt nichts vor. Es ist nicht so, dass man jetzt zwingend bei Prime oder so, ich weiß nicht, wer den Film im Stream anbietet, dass man ihn dort anschauen muss, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Also das ist,
Muss ich dafür nicht schämen?
Nein, ich
Du
schäme
solltest
mich.
zwar natürlich darüber schon auch nicht ganz unkritisch nachdenken, aber du musst dich pauschal nicht dafür schämen. Und vielleicht ist das ja auch ein Film für irgendeine kalte Winternacht, eine regnerische Novembernacht, wo man sich den Film auch mal zu zweit anguckt, weil er wahrscheinlich komplett gewaltfrei ist und auch keine expliziten Sexszenen vorkommen, hoffe ich.
Was heißt hoffe ich? Ich hoffe, dass sie vorkommen, aber sie kamen nicht
Aber
vor.
du
Ja,
weißt es nicht mehr.
das ist natürlich dann manchmal im Flugzeug auch schwierig, weil ich glaube, bei Napoleon, ich nenne ihn ja nur noch Napoleon,
Ja, ist mir schon aufgefallen.
gab es, glaube ich, sogar ein, zwei Sexszenen und dann schaut man sich diesen Film an und rechts von einem sitzt ein Mädchen in ihren, was weiß ich, 19, 20 Jahren und da denkt sie, der alte Sack neben mir schaut sich jetzt hier, was schaut sich der an im Flugzeug?
Schmuddelkram.
Schmuddelkram, naja. Na gut, also Toronto, da wollte ich schon noch ein, zwei Worte loswerden zu Toronto. Ich war nicht schockverliebt, ehrlicherweise. Ich bin mit den besten Ambitionen, mit der besten Einstellung hingefahren und mir gedacht, ich möchte Toronto lieben. Ist mir nicht gelungen, ganz ehrlich. Es ist nett, natürlich, also die Kanadier. Für mich null Unterschied zu den, ich wusste, also ich hätte eine Passkontrolle durchführen müssen bei den Leuten, die um mich herum Englisch gesprochen haben. Seid ihr jetzt Kanadier oder seid ihr Amerikaner? Toronto ist extrem amerikanisch, finde ich. Also wenn du dort durch die Straßen gehst und dir gesagt wird, wie gefällt es dir in Manhattan, sage ich, naja, wie halt immer. Es ist halt wie Manhattan. Es ist das Einzige, der Unterschied zu Manhattan ist nur, in Teilen Torontos finde ich, dass deutlich weniger Menschen unterwegs sind. Das spricht für Toronto. Und dann war ich aber, ich habe also wieder absolut schwachsinnig gebucht, weil das Tennisturnier war ganz weit draußen, neben der York University. Und das Nette war, für 63 Euro Cent ist die U-Bahn dort gefahren, 35 Minuten lang. Also das muss man Toronto lassen. Subway, es gibt nur drei Linien, aber 63 Cent pro Fahrt. Anytime. München, schau over. Aber das Gute war, bei dieser Unterkunft, in der ich gelebt habe, für 7 Tage, na 6 nur dank der Lufthansa, sonst wären es 7 gewesen, dass dieses Rogers Center, sprich der Ballpark der Toronto Blue Jays, fußläufig 12 Minuten entfernt war. Und ich war dort, Markus, und ich muss in aller Deutlichkeit sagen, ich mag es, wenn es so etwas wie Local Heroes gibt, habe ich mir jetzt wieder gedacht, als ich voriges Jahr war es, glaube ich, wo ich bei den Yankees war. Du sitzt im Stadion und bei den Yankees war es ja so, dass 30%, na 40% der Fans hatten Trikots von Aaron Judge an und 25% hatten Trikots von Juan Soto an, der letztes Jahr noch bei den Yankees gespielt hatte. Und der Rest hat irgendwelche Klassiker mit Derek Jeter, wer auch immer. In Toronto 75% alt und jung, aber vor allem jung, Vlad Guerrero Jr. Unglaublich, Nummer 27, hoffe ich jetzt, also es ist wieder 3 Tage her, ich kann mich nicht erinnern, aber ich bin mir relativ sicher. Also die Popularität, die dieser Junge, der jetzt ein ausgewachsener Mann ist, der nicht ganz austrainiert wirkt, meinetwegen, aber er ist eine Ik unglaublich. Du sitzt im Stadion, nur Guerreros um dich herum und das Stadion ist voll gewesen an einem Donnerstagabend. Die Blue Jays spielen sehr, sehr gut, oder ne, Freitagabend war es. Blue Jays spielen sehr, sehr gut in diesem Jahr und das fand ich ganz, ganz stark. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mit dem Anchorman drüber spreche und wenn wir das jetzt mal erstmal auch in der Stadt, wenn du durch die Stadt gehst, wahnsinnig viele Leute im Blue Jays Trikot eben mit Guerrero hinten drauf. Und ich dachte nur, wenn ich jetzt mit dem Anchorman spreche, als Äquivalent in München, ich wüsste jetzt nicht, ist es Thomas Müller gewesen, wo man sagt, okay, der vereinigt die meiste Fanliebe auf sich, auch wenn man in der Allianz Arena ist, auch wenn man in der Stadt ist, aber ist es Jamal Musiala? Gibt es denjenigen? Wann gab es den letzten? War Bastian Schweinsteiger vielleicht der letzte Bayern-Spieler, auf den sich die meisten Fans kapriziert haben? Oder ist es nicht mal bei Schweinsteiger so gewesen?
Ja, Thomas Müller finde ich schon, dass das doch auf alle Fälle einer ist. Was man Und was man ja auch schon, ich fand schon, dass man das gemerkt hat. Und jetzt vielleicht auch immer noch merkt, jetzt da zwar weg ist, aber eben das Ganze vielleicht noch nicht bei jedem so ganz runtergesackt ist tatsächlich sein Abgang. Mit Kanadisch und Amerikanisch kann ich dir nicht so ganz beipflichten, weil ich finde schon, dass man den kanadischen, in An- und Abführung, Akzent immer so ein bisschen hört. Da gibt es so ein paar Worte, die wenig anders ausgesprochen werden, finde ich. Aber gerade eben so wie about, wo mehr so about oder so gesprochen wird. Aber ich glaube, dass Toronto, gerade wenn du auch die Blue Jays ansprichst, da hätte man vielleicht so vor 30 Jahren
Ja, natürlich,
mal
Joe
hingemusst
Carter.
und so,
Joe Carter
als da so
natürlich.
richtig was los war und als es eben auch so eine gewisse Rivalität noch mit Montreal gegeben hat und so. Und als eben die Blue Jays auch richtig gut waren, als ihr Stadion damals bahnbrechend war mit diesem Dach und dann daneben doch dieser Turm und was weiß ich nicht alles. Das ist vermutlich jetzt alles nicht mehr ganz so frisch. Und also gerade so architektonisch, ich weiß nicht, was da sonst jetzt so groß geboten ist. Und dann natürlich gab es ja in Toronto mit den Raptors auch mal so ein richtiges Zugpferd, zumindest kurzzeitig.
Ja, und die Maple Leafs natürlich, die dürfen wir nicht vergessen, ja, aber die
Ja
Maple
gut, die sind vielleicht schon so dauerhaft, aber die spielen ja jetzt gerade auch nicht. Und insofern glaube ich fast, dass du ein bisschen die falsche Zeit gewählt hast. Du hättest mal früher kommen sollen.
Leafs. Ja, ich hätte früher kommen sollen, Joe Carter damals, Sandy Alomar, und ich habe überlegt, auch David Cone hat er dann 92, glaube ich, als die erstmals die World Series gewonnen haben, oder was? Nee, 92 war es, glaube ich, genau. David Cone, Jimmy Key. Damals gepitcht. Und Markus, wir sind in einer großen Zeit, haben wir beide uns für Baseball interessiert. Es ist wirklich so, ja. Also jetzt, ich weiß schon, unsere nachfolgenden Generationen, es gibt ein paar Leute, die wir auch kennen, die ein bisschen später auf den Bandwagon, oder nicht auf den Bandwagon, die einfach später ihr Interesse am Baseball begründet haben. Aber ich glaube, jene Zeit, die so um die 2000er Jahre, also sagen wir mal die 90er, und die 2000, als die Yankees diese Dynasty hatten und als die Red Sox dann, als diese Rivalität da war, das war für mich die große Zeit des Baseball. Jetzt, die Leute gehen
Als
immer
eben noch
noch.
ordentlich gedopt wurde auch.
Ja, genau. Und das Überragende war ja, da sitzt man dann drin in diesem Pressezentrum in Toronto und rechts hinter mir saß eine Frau in ihrem im besten Alter. Und ich glaube, ich habe mich nicht vorgestellt, weil ich da natürlich auch ein bisschen schüchtern bin immer. Es muss eine fucking Legende gewesen sein, ja? Also
Frau.
des Sportjournalismus in Toronto. Und ich habe nur ein kleines bisschen hingehört, was sie so gesagt hat, aber dann irgendwie höre ich plötzlich, wie sie sagt, this is so fucking boring. Und dann hat sie über das Tennis gesprochen. Und im nächsten Satz sagt sie dann, zum Glück gibt es ja Baseball. Und da denke ich mir, das ist halt die klassische Sichtweise des US-amerikanischen Sportjournalisten, der sagt, Baseball ist eben überhaupt nicht langweilig, weil alle Europäer, die sich mit Baseball nicht näher auseinandersetzen, sagen, und auch mit Recht, auch die sich damit auseinandersetzen, na, es hat schon Längen. Und das fand ich ganz nett. Dann, dass die Legende gemeint hat, dass Tennis unfassbar boring ist und Baseball eben nicht. Ja, so. Toronto, schön, das möchte ich auch sagen. Das hat mir gut gefallen bei meinen Morning Runs, ist auf jeden Fall die Waterfront, die wir dort haben, Lake Ontario. Da kann man sehr, sehr weit und lang laufen und man läuft dort auch am Stadion von Toronto FC vorbei. Leider, leider, leider haben die da kein Match ausgetragen, sonst hätte ich mir das gerne angeschaut. Aber das, ich weiß nicht, ob ich zwingend nochmal hinfahren möchte. Vielleicht im kommenden Jahr, Fußball-Weltmeisterschaft, hat mir Heiko gesagt, dass die Kanadier in Toronto, ich glaube, zwei ihrer drei Spiele, wenn nicht sogar alle drei Vorrundenspiele, bevor sie dann ausscheiden, austragen werden. Und es gibt ein ganz großes Toronto-Sign. Das ist ein bisschen wie im Münchner Olympiapark, wo es diese Buchstaben ja auch gibt, nur größer und auf einem Platz und gleich daneben gibt es so eine Schablone, eine mannshohe Schablone für die FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026, wo man sich schon reinstellen könnte. Ich habe mich nicht entblödet, das zu tun und dort ein Foto zu machen. Das war der einzige Hinweis, dass im kommenden Jahr die WM stattfindet. Also Toronto, ich würde sagen, 7 out of 10. Ist das gut?
Ja, für deine Verhältnisse doch auf alle Fälle. Aber
Schon.
du wirst natürlich nächstes Jahr nicht dorthin reisen, weil du einen Hund haben wirst. Und du hast ja gesagt,
Das
du
ist
hast deine
korrekt. Das ist
Reisetätigkeit
absolut
damit.
korrekt.
Hat ja nicht lang gehalten, dieser Vorsatz.
Gut, dass du mich
Immerhin
daran
eine
erinnerst.
knappe Woche.
Gut, dass du mich daran erinnerst, dass ich nächstes Jahr einen Hund haben werde. Also,
Ja,
sag mal
ja.
so, die Rasse wurde akkordiert von den drei Leuten, die sich gemeldet haben. Aber das Geschlecht, das sind alle auf deiner Seite. Und einfach nur aus Trotz, weil alle auf deiner Seite sind, werde ich mir jetzt wirklich einen Rüden nehmen. Nein, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja mit jedem Tier happy. Also Jules war die
Ein
größte,
Weibchen.
war ein Weibchen und die größte für mich. Was uns jetzt zum Wochenende bringt, mein lieber Enkermann. Du hast am letzten Wochenende dich mit deinen Handwerkern herumgeschlagen, die jetzt auch gerade dabei sein werden, gleich den Ostflügel zu erweitern. Der Westflügel ist endlich fertig nach 3 Jahren Bauzeit in der Gaupenmansion. Aber was wird das Wochenende für dich bringen?
Dasselbe wie das Vergangene. Also ich werde
Nein.
tatsächlich noch daran herumbasteln an vielen Dingen im Süd- und im Nordflügel. Sind tatsächlich die Arbeiten gerade zugange. Am Südende des Anwesens, um präzise zu sein, eigentlich am Süd, ist das Südwest? Ich glaube, es ist so Südwest. Ende wird gerade von den Handwerkern eine Schutzhütte errichtet, denn wenn man so weit draußen ist und das Wetter schlägt um, schafft man sie ja nicht mehr
Wie ins
zurück.
Haupthaus. Du schaffst es nicht mehr
Genau.
ins Haupthaus, ja.
Also die ganze Wahrheit ist die, dass ich da letztes Jahr, das war in einem desolaten Zustand, das Dach schon teilweise angefault und natürlich nicht dicht. Und ich habe das repariert und habe das gedeckt und war sehr stolz auf mich eigentlich. Und es hat auch trocken gehalten. Und als der Zimmerer letztes Mal da war und ich gesagt habe, muss ich jetzt noch eine Lage drauf tun, dann hat er gesagt, da hast du die falsche Dachpappe. Und das musst du anders machen. Und dann habe ich gesagt, dann kommst doch vorbei und dann machst du das oder wir machen das zusammen. Und natürlich ist er dann keiner, der nur die Dachpappe neu draufklebt, sondern der jetzt die ganze Unterkonstruktion auch erneuert. Also, dass das Ding mich dann definitiv, egal wie lange ich auf der Erde sein sollte, noch überleben wird. Und das ist eigentlich auch das Thema, über das wir heute auf alle Fälle auch zumindest ganz kurz sprechen müssen, nämlich die traurige Nachricht mit dem Tod von Uli Potowski, die uns ereilt hat, der, wie ich finde, schon eine herausragende Person und Persönlichkeit im Bereich des Sportjournalismus war. Und dem, aber vielleicht tue ich da auch, dem Journalisten der Süddeutschen Zeitung mit dem Nachruf in der Süddeutschen aus meiner Sicht nicht ganz, dem der Nachruf nicht ganz gerecht wurde, weil eben die Vielschichtigkeit von Uli nicht rauskam, dass er mal als Uli Mario selbst Musik gemacht hat, gesungen hat, dass er nicht nur einer ist, der irgendwie aus so einem Kinderbuch so ein WM-Endspiel macht, sondern tatsächlich einer, der auch mal bei einer Trainerfrage zuerst irgendwas Musikalisches sagt oder eben sagt, früher zu meiner Zeit als Musiker hätte ich das und das hier gemacht oder ich war hier mal bei dem und dem Konzert und wie ist das bei Ihnen mit Musik oder und dadurch eben die Sache so komplett aufgelockert hat, etwas, was kein anderer gemacht hat. Und ich fand ihn immer eine coole Socke, am meisten natürlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, in Wimbledon war das. Ende der 90er Jahre, er damals Star-Moderator, kann man schon sagen, bei RAN, mit einer unfassbaren Haarpracht, die Locken, die sich auftürmten, Meter hoch auf seinem Kopf geradezu. Und habe ihn dann später eben im Alltag, alltäglichen Arbeiten kennengelernt bei Sky. Und er war definitiv einer der Guten. Und es hat mich schon getroffen, als ich gehört habe, dass er gestorben ist.
Ja, ich bin in der Big Show ein bisschen darauf eingegangen. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe drinnen und ein auch dir bekannter Kollege, ich möchte ihn jetzt nicht namentlich nennen, spielt auch keine Rolle, hat eben das reingestellt in diese Gruppe und mich hat es richtig gerissen, weil ich wusste nicht, dass Uli Potowski krank war. Und ich habe ihn nie persönlich getroffen. Ich habe ihn gefeiert, gerade auch in jenen Wimbledon-Jahren. Für mich war er lustigerweise eher der Tennis-Moderator und Kommentator, als ich habe erst später erfahren, dass er auch was mit Fußball am Hut hat. Nein, habe ich davor natürlich schon erfahren, weil ich bei Anpfiff hieß es damals auch, doch als RTL für kurze Zeit die Fußball-Bundesliga hatte. Und ja, ich bin aus jedem, er war 4, 5 Mal in der Big Show und jedes Mal habe ich mir gedacht, okay, das ist, wie du gesagt hast, das ist einer der Guten, der eine gewisse Distanz trotzdem hat zu all dem, was er macht. Und ich hätte mir auch gewünscht, dieser Nachruf, den habe ich sofort gelesen, das wäre halt was gewesen, was Holger Gerz hätte schreiben müssen. Holger hat kurz bei Blue Sky sein Bedauern ausgedrückt. Ich war auch nicht ganz einverstanden. Also ich glaube auch nicht, dass es dem gerecht wurde, weil Uli hat in der Big Show mir auch erzählt, und das ist gar nicht so lange her, ist vielleicht ein Jahr her, wie das damals war mit den Bundesliga-Rechten und wie die zu RTL gekommen sind. Das war grandios und das ist eine unfassbar traurige Nachricht, die, ja, da, schön, dass du ihn noch gewürdigt hast. Ich hätte ihn gerne nicht nur einmal persönlich getroffen, ich hätte gerne auch gesagt, dass er ein Kollege war, war er nicht, aber ja, ich habe auch, es hat mich sehr tief getroffen.
Und vielleicht noch abschließend dazu die kleine Anekdote. Da war mal ein, ich weiß nicht mehr genau, wo das Spiel war. Es war irgendein Zweitligaspiel. Das wird ja da in der Süddeutschen auch so ein bisschen so, dass er da nur die Grottenkicks hätte kommentieren dürfen. Kurz erwähnt, was sicherlich nicht zwingend so der Fall war, wo er mal ein Spiel hatte, das ich glaube wegen Schneeeinbruchs wurde da die Halbzeitpause, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so auf eine Dreiviertelstunde gestreckt oder irgendwie so ähnlich. Und normalerweise, und ich nehme mich da nicht raus, ich wäre da vielleicht sogar führend in dieser Kategorie, würde man halt sagen, okay, liebe Zuschauer, jetzt wird da halt gerade geräumt. Sie können sich gerne die anderen Spiele auf den anderen Sendern dabei anschauen und dann melden wir uns wieder, wenn es hier weitergeht. Nicht so Uli Potowski. Uli Potowski redet die komplette Zeit durch und nimmt immer wieder als Aufhänger Musik, die im Stadion gespielt wird, um irgendwas darüber zu erzählen aus der Zeit, aus der die Musik ist, oder ein Lied, das er vielleicht besser fand als jetzt das und so weiter. Und allein das wäre herausragend, so als kleines Schnipselchen in der Mediathek irgendwie zu hinterlegen und zu sagen, dass wenn ihr mal, weiß ja nicht, ob es eine halbe Stunde war oder wie auch immer, Zeit habt, dann könnt ihr euch das reinziehen. Das Letzte, was ich mit Uli, glaube ich, gesprochen habe, war von Angesicht zu Angesicht, als er ein Spiel im Einzelspiel hatte, ich in der Konferenz und ich gehe so rein und frage ihn, und Uli, hast du irgendwelche Top-Infos? Und dann sagt er, nee, hast du welche? Und das war's dann. Aber jederzeit echt und unnachahmlich, Uli Kotowski.
Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.